Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Sich weiterzubilden, fit zu halten für neues Wissen, neue Techniken und Herausforderungen, das ist nicht nur für den Job wichtig. Aber wie finanziert man Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung zum Beispiel? Oder wo findet man Angebote, wenn man sich für ein Ehrenamt fortbilden möchte? Ein paar Ideen dazu haben wir heute in der Sendung. Und außerdem schauen wir nach Frankreich, wo jetzt auch für Dreijährige die Schulpflicht gilt. Möglichst unbürokratisch und unkompliziert soll er sein, der Zuschuss, der das Land Bayern seit August denjenigen gewährt, die sich im Bereich der Digitalisierung weiterbilden möchten. 500 Euro ist dieser Bildungscheck wert, der andere Fördermöglichkeiten ergänzt, wie etwa die Bildungsprämie des Bundes. Der Freistaat will damit mehr Anreize schaffen, aber der Scheck gilt eben in Anführungszeichen nur im Bereich der Digitalisierung. Michael Watzke hat mal nachgefragt, wie die neue Förderung so anläuft und wer sie nutzt.
Moritz Müller, 31, ist der erste Empfänger eines bayerischen Bildungschecks. Der Ebersberger arbeitet für ein oberbayerisches Innenarchitekturbüro.
Also ich bin hier als Admin, als Quereinsteiger, bin eigentlich gelernter Mediengestalter und baue hier Webseiten und kümmere mich um alle möglichen Marketing-Sachen und um damit halt auch gut fertig werden zu können und gut in der Zukunft aufgestellt zu sein, habe ich mich da persönlich um Schulungen gekümmert.
Bei der Suche im Internet stieß Müller auf den bayerischen Bildungscheck. Den kann jeder Arbeitnehmer in Bayern beantragen, der eine Fortbildungsmaßnahme zum Thema Digitalisierung plant, so wie Müller.
Google Analytics wäre sehr interessant, da gibt es demnächst eine Schulung. Und ansonsten E-Commerce wäre auch super interessant, da wir noch einen Online-Shop aufziehen, dann wäre das eigentlich ganz interessant.
Vor ein paar Wochen lag der Bildungscheck in Müllers Briefkasten. Der Systemadministrator hat nun 2 Monate Zeit, ihn einzulösen. Die Höhe des Zuschusses 500 Euro.
500 Euro ist schon mal ein guter Anfang, aber die meisten Schulungen sind so um die 1.000 bis 2.000 Euro. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Arbeitgeber dann auch noch was dazu gibt.
Das ist auch das Ziel von Kerstin Schreier, der bayerischen Sozialministerin. Ihr Haus verschickt die Bildungschecks. Schreier hofft damit nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Arbeitgeber zu aktivieren.
Die Betriebe sind gefordert, aber es schadet nicht, wenn die Politik auch mit unterstützt. Es gibt ja auch aus dem Bund eine Prämie und wir schaffen es, diese Lücke, die der Bund hinterlässt, damit zu schließen, wenn wir die Bildungschecks ausreichen.
Damit geht Bayern einen anderen Weg als viele Bundesländer, die Bildungsurlaub gewähren. Deren Konzept? Arbeitsfrei, um sich nicht oder nicht nur während der Freizeit schulen zu müssen. Bayerns Sozialministerin Schreier behauptet dagegen, Geld für Weiterbildung bringe mehr als Urlaub für Weiterbildung.
Der Bildungsurlaub hat nicht dazu geführt, dass sich Menschen weiterbilden. Die Steigerung hat es nicht gegeben in den anderen Bundesländern.
In Bayern allerdings bisher auch nicht. Zumindest kann oder will Schreiers Ministerium nicht sagen, wie viele Bildungschecks der Freistaat bereits ausgegeben hat. Klar ist, der größte Teil der zur Verfügung stehenden 6.000 Schecks steht noch bereit. Deshalb hat Bayern nun die Zahl der Initiatoren erhöht. Also der Berater, die interessierten Arbeitnehmern einen Bildungscheck vermitteln. Der Initiator sei sehr wichtig, sagt Moritz Müller, denn er habe ihn und seinen Arbeitgeber auf viele weitere Ideen gebracht.
Also ohne den wüssten wir gar nicht, dass wir unsere Mitarbeiter mit Sprachkursen ermöglichen können und dafür Zuschüsse kriegen und all sowas. Also das ist schon sehr gut, mit dem erstmal Kontakt aufzunehmen.
In Deutschland ist die Zahl derer, die sich weiterbilden, immer noch viel zu gering. Das liegt auch daran, dass Informationen fehlen, zum Beispiel über Zuschüsse. Der bayerische Bildungscheck soll hier als eine Art Initialzündung dienen.
Unsere Maßnahme ist gezielt für diejenigen, die im Beruf sind und die im Beruf bleiben wollen, die die neuen Herausforderungen der Digitalisierung annehmen wollen und sich weiterqualifizieren. Wir haben die große Herausforderung im Zuge der Digitalisierung, dass sich die Berufe verändern. Die Berufe werden anders, sie haben neue Herausforderungen und deswegen ist uns wichtig, wirklich den Einzelnen mitzunehmen und dem Einzelnen eine Unterstützung anzubieten.
Natürlich setzt das Bayerische Sozialministerium auch deshalb auf die Bildungschecks, weil es dafür EU-Fördermittel aus dem Topf des Europäischen Sozialfonds ESF gibt. Diese Gelder wollte sich Sozialministerin Schreier auf keinen Fall entgehen lassen. Aber egal, woher das Geld kommt, Moritz Müller, der Mediengestalter aus Ebersberg, ist als IT-Quereinsteiger offen für jede Qualifizierungsmaßnahme.
Also ich bin halt auch in der IT unterwegs und für mich ist Zertifikate sammeln eigentlich Pflicht, sage ich mal.
Überbetriebliche Bildungsstätten sind Zentren von Handwerk und Industrie, in denen Auszubildende einen Teil ihrer Lehre absolvieren. Sie lernen dort Dinge, die in ihrem Betrieb nicht vorkommen. So könnte man kurz zusammenfassen, was diese wichtigen Lernorte in der beruflichen Bildung in Deutschland ausmacht. Allerdings sind viele der überbetrieblichen Bildungsstätten ordentlich in die Jahre gekommen und brauchen dringend eine Renovierung, baulich und noch wichtiger, technisch. In Nordrhein-Westfalen haben Land, Handwerk und Industrie deshalb nun einen Modernisierungspakt berufliche Bildung geschlossen, um da frischen Wind hineinzubringen. Thomas Carlos berichtet.
40 Millionen Euro jährlich sollen in die Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungszentren gepumpt werden. Etwa die Hälfte davon kommt vom Bund, je ein Viertel tragen das Land und die Kammern von Handwerk und Industrie. Mit diesen Mitteln sollen vor allem die Gebäude modernisiert werden. Das sei auch dringend nötig, bestätigt der Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages Hans Hund.
Wir haben Bildungsstätten, die haben den Charme der 50er und 60er Jahre, graue Flure und klassenzimmerartige Ausrüstungen. Das ist natürlich für uns im Handwerk nicht mehr machbar, da sind wir nicht mehr modern.
Investiert werden soll zum Beispiel in die Energieeffizienz der Gebäude, in den Brandschutz und die technische Ausstattung. Gut angelegtes Geld findet Arbeitsminister Karl-Josef Laumann.
Es ist im Grunde genau wie bei den Schulen. Man braucht einfach einen riesen Modernisierungsschub. Die Gebäude entsprechen auch heutigen Methoden des Unterrichts nicht mehr. Ich glaube einfach, dass unsere überbetrieblichen Ausbildungsstätten einfach da eine Grundrenovierung brauchen. Sie müssen einfach auch moderner wirken.
Das Arbeitsministerium verdoppelt deshalb seine Förderzuschüsse. Denn die überbetrieblichen Schulungszentren spielten eine große Rolle in Lehre und Ausbildung, so der Minister. Für das Handwerk seien diese Zentren extrem wichtig, bestätigt auch Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer NRW. Denn dort könnten die Azubis zum Beispiel mithilfe von Simulatoren neue Fertigungstechniken oder Materialien ausprobieren.
Nehmen Sie den Maler beispielsweise. Jetzt haben Sie einen Lehrling im Malerhandwerk, der in einem Betrieb arbeitet, die hochwertige Innenausstattungen für Wohnzimmer oder andere Räumlichkeiten machen. Aber gleichzeitig muss der Maler auch in der Lage sein, Wärmedämmverbundsysteme auf die Fassade aufzubringen mit den entsprechenden Brandschutzanforderungen. Das wird er nicht in jedem kleinen Malerbetrieb lernen. Und hier bedarf es dann der überbetrieblichen Lehrlingsausweise.
Die Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg betreibt zwei überbetriebliche Ausbildungsstätten. IHK-Chef Stefan Hagen hält diese Zentren heute für wichtiger denn je.
Thema Digitalisierung, also in Berufsbildern, wo früher keine Elektronik drin war, ist heute Elektronik, Programmierung, Digitalisierung drin im Gesamtmaschinenanlagenbau. Es wird komplexer und diese steigende Komplexität kann das einzelne Unternehmen irgendwann nicht mehr abbilden und dann muss man sich zusammentun und eine überbetriebliche Ausbildungsstätte gründen.
Auch in einem weiteren Punkt sind sich die Protagonisten des Modernisierungspaktes einig. Die Lehrlinge in der überbetrieblichen Ausbildung brauchen Internate. Längst müssen nämlich viele Lehrlinge für ihren Ausbildungsplatz den Wohnort wechseln, stellt IHK-Chef Stefan Hagen fest.
Und dann muss man die Azubis irgendwo unterbringen. Wir machen das selbstverständlich heute bei den Studenten in Studentenwohnheimen. Und ich glaube, wir müssen entweder das System der Studentenwohnheime einfach öffnen für die Auszubildenden oder eben in der Nähe dieser Bildungszentren Wohnraum schaffen, um die unterzubringen. Denn auf dem normalen Wohnungsmarkt die einfach zu werfen, das ist mit Sicherheit keine Lösung.
Bleibt die Frage, wie weit die Ausbildungsstätten mit den 40 Millionen Euro pro Jahr kommen. Handwerkskammerpräsident Andreas Ehlert.
Kurzfristig reicht es, mittelfristig müssen wir immer darüber nachdenken, inwieweit weitere Investitionen notwendig sind.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Die Wege zur Weiterbildung sind heute bei uns ein Schwerpunktthema und über berufliche Motive haben wir ja schon viel gehört. Was aber, wenn ich, sagen wir mal, ein Ehrenamt ausübe und mich dafür fortbilden möchte? Wo finde ich denn da Angebote? Die Freiwilligenakademie in Münster gibt auf diese Fragen seit 1999 möglichst passende Antworten. Es gibt Kurse und Veranstaltungen, zum Beispiel beim Thema Öffentlichkeitsarbeit oder auch Recht und Wirtschaft. Aber auch beim Thema Koordination und Kommunikation haben Ehrenämtler zunehmend Bedarf, wie Nicole Albers bei ihrem Besuch in der Akademie jetzt erfahren hat.
Das erste Entscheidende, was man
tun sollte, wenn man sich für Facebook entscheidet, ist auch ganz klar, was möchte man gerne in der Öffentlichkeit haben.
Eine Fortbildung zu den Vor- und Nachteilen von Facebook. 15 Personen lernen in diesem zweistündigen Kurs in Münsters Stadtbibliothek, was es mit diesem sozialen Medium auf sich hat, vorwiegend Ehrenämtler. Wie etwa Friedhelm Kuhlmann, der sich über Vernetzungsmöglichkeiten für eine Selbsthilfegruppe informieren will.
Aber es gibt eben Leute oder Menschen, die gar nicht bis nach Münster kommen können. Sie treffen sich einmal im Monat, freitags nachmittags für 2 Stunden. Und die haben dann natürlich die Möglichkeit, sich eventuell auszutauschen.
Insofern sei es wichtig, dass die Seite der Selbsthilfegruppe auch vernünftig betrieben wird. Zustimmung bei Kursleiter Wilko Franz. Seiner Meinung nach könnten Vereine und Selbsthilfegruppen nicht auf Facebook verzichten, trotz aller Kritik am Unternehmen. Denn
man kann zunächst mal sehr gut sich vernetzen, man kann sehr gut ähnlich gelagerte Menschen und Institutionen finden und in einem schnellen Kontakt mit denen sein und sich austauschen. Man kann auch natürlich eben versuchen, die eigenen Veranstaltungen dadurch zu bewerben und präsent zu sein. Man kann Inhalte transportieren.
Franz arbeitet für das Bürgernetz Münster, eine Internetplattform, die nicht kommerzielle Gruppen kostenlos nutzen können. Vernetzt ist dieser Verein auch mit der Freiwilligen Akademie in Münster. Diese bietet seit 20 Jahren Fortbildung für Ehrenämtler an. Anfangs nur vereinzelt, mittlerweile summiert sich das Angebot auf 50 Kurse pro Jahr, erläutert Andrea Evers von der Akademie.
Es liegt daran, dass zum einen die Anforderungen komplexer wurden im Ehrenamt. Also das Ehrenamt folgt ja auch immer gesellschaftlichen Trends. Und wir werden eine komplexer werdende Gesellschaft. Insofern wird auch das Wissen, was man braucht, um im Ehrenamt gutes Ehrenamt zu machen, einfach mehr.
Datenschutz, Haftungsfragen, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Integrationsarbeit. Die Angebotspalette umfasst ein breites Spektrum gesellschaftlicher, sozialer und wirtschaftlicher Fragen. Und all diese Angebote sind kostenlos.
Wir haben das Glück hier in Münster, dass wir getragen werden von einer Stiftung, die eine Grundfinanzierung der Freiwilligen Akademie auch macht. Gleichzeitig sind wir sehr gut vernetzt mit anderen Weiterbildungseinrichtungen, mit Trägern, die unterschiedlichste Themen anbieten und wo wir auf Referenten zurückgreifen können, die für uns Fortbildung dann auch kostenfrei anbieten.
Wer seine Freizeit für freiwilliges Engagement opfert, dem sollten nicht noch Kosten entstehen, wenn er oder sie sich für einen Verein schlau macht, so das Credo der Akademie. Doch es geht auch um noch mehr.
Viele Ehrenamtliche, die bei uns an Fortbildung teilnehmen, melden auch zurück, dass sie diese Fortbildung auch als Wertschätzung und Anerkennung für ihre Arbeit erleben. Das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass es nicht nur um Wissensvermittlung geht, sondern dass auch ja, Wertschätzung durch Fortbildung passiert.
Wenn Ehrenamtliche das Gefühl haben, dass ihr Einsatz ernst genommen wird, sind sie motivierter, sich weiterhin einzusetzen. Und das sei wichtig für die Gesellschaft, findet Evers.
Kann man sich entscheiden, ob das bestimmte Personen betreuen?
Wilko Franz hat seine Kursteilnehmer mittlerweile sehr genau über Wohl und Wehe von Facebook informiert. Auch Friedhelm Kuhlmann weiß nun mehr. Ob er das auch alles umsetzt, ist eine andere Frage. Aber das ist ja das Gute an dem Angebot. Es ist nicht nur kostenlos, sondern auch unverbindlich. Genauso wie das private Engagement für die Selbsthilfegruppe.
Man kann erst mal gucken und sehen, wo kommt man hin. Und dann muss man mal sehen, ob man mehr braucht.
Es war ein Wahlversprechen von Frankreichs Staatspräsident Macron. Die Vorschulen sollen richtige Schulen werden, hatte er angekündigt, voll integriert ins Bildungssystem und reformiert. Für unser letztes Thema geht's also heute nach Frankreich.
Campus und Karriere. International.
Seit kurzem läuft der Schulbetrieb auch in Frankreich wieder und seit kurzem ist das Wahlversprechen von Präsident Macron Gesetz. Die Schulpflicht wurde von 6 auf 3 Jahre runtergesetzt und die École Maternelle, also die Vorschule, wird reformiert. Alles in allem kein leichter Akt. Susanne Krause berichtet.
Frankreich steht im Bereich frühkindliche Bildung weltweit an der Spitze. 97% aller Dreijährigen gehen in die Maternelle. Die Reform macht den Vorschulbesuch nun auch für die rund 25.000 Kinder zur Pflicht, die noch zu Hause oder in einem privaten Kindergarten sind. Sie leben zumeist in den französischen Überseegebieten, wo es an Einrichtungen und Personal fehlt. Doch auch überall sonst sind viele Maternellklassen überfüllt. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer verspricht Abhilfe. Wir stellen mehr Personal im Grundschulbereich ein. 2700 neue Lehrkräfte allein zum diesjährigen Schuljahresstart. Gleichzeitig sorgt der Geburtenrückgang für sinkende Schülerzahlen. Das alles ermöglicht eine bessere Betreuung. Die Bedeutung der Maternelle für die weitere schulische Karriere werde unterschätzt, sagt Blanquer. Die frühkindliche Bildung müsse aufgewertet werden. Bei der Einschulung in die Maternelle kennen gerade Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen viermal weniger Worte als andere Gleichaltrige. Das muss die Schule kompensieren. Das meint auch Francette Popineau, Vorsitzende der wichtigsten Lehrergewerkschaft, der SNUIPP-FSU. Doch es reiche nicht aus, sagt sie, den Kindern nur neue Worte beizubringen. Ein Beispiel: Ein dreijähriges Kind kann sehr wohl Wörter kennen wie Schuh oder Schnürsenkel oder Lehrerin. Und dennoch kann es unfähig sein, einen Satz wie Lehrerin, könntest du mir bitte die Schnürsenkel binden, zu formulieren. Wesentlich ist doch nicht, Wörter anzuhäufen, die man wieder vergisst, sondern seine Gedanken in Worte fassen zu können. Singen und Spiele werden weiterhin den Alltag in französischen Vorschulen prägen, verspricht der Bildungsminister. Neu ist, dass die Hilfskräfte, die dem Lehrpersonal in der Klasse zur Seite stehen, für ihren Einsatz ausgebildet werden. Auch bei der Aus- und Fortbildung des Lehrpersonals wird es ab sofort mehr um den neuen pädagogischen und erzieherischen Kurs gehen. Da fließen Erkenntnisse der kognitiven Wissenschaften, die jüngsten wissenschaftlichen Lehren ein. Speziell aus den Neurowissenschaften. An der Maternelle-Reform mitgearbeitet hat der renommierte französische Neuropsychiater Boris Cyrulnik. Er erforscht, welche Folgen es für Kinder hat, wenn sie im Mutterleib Zeugen von mütterlichem Leid wurden. Sei es, weil die Mutter vom Vater geschlagen wurde oder weil die Familie in sozial prekären Verhältnissen lebt. Cyrulnik geht davon aus, dass diese Erfahrungen beim Kind zu epigenetischen Veränderungen führen, die eine Art Dauerstress auslösen. Und das könne sein weiteres Fortkommen, zum Beispiel in der Schule, behindern. Doch diese epigenetischen Veränderungen ließen sich rückgängig machen.
La plasticité cérébrale est tellement grande.
Die Gehirnplastizität ist so groß, dass ein Kind in einem geschützten, wohlgesonnenen Umfeld innerhalb kurzer Zeit seine Versäumnisse aufholen kann. Besondere Bedeutung soll in der Maternelle nun der sogenannten Bindungstheorie zukommen. Da geht es um das Muster der frühkindlichen Bindung an die Eltern. Bestenfalls fühlt sich ein Kleinkind von den Eltern beschützt, schlimmstenfalls völlig auf sich selbst gestellt. Um negative Bindungsmuster auszuhebeln, werden nun Lehrpersonal und Betreuer entsprechend ausgebildet. In der neuen Maternelle geht es nicht mehr nur um Bildung, sondern auch um Bindungen.
Und diese Zahl stammt frisch aus Bildungsdeutschland. Der Anteil der 1er-Abiturienten ist bundesweit in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Hatten 2008 noch jeder fünfte Schulabsolvent oder Absolventin eine Abschlussnote mit einer 1 vor dem Komma, waren es 2018 bereits mehr als jede vierte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die die Rheinische Post in allen 16 Bundesländern durchgeführt und nun veröffentlicht hat. Sie haben es in den Nachrichten schon hören können, der deutsche Designer Luigi Colani ist tot. In Corso Kunst und Pop gibt es dazu gleich ein Gespräch. Und das war Campus und Karriere für heute. Danke fürs Interesse und fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kate Malaike.